Als erstes mal so ein paar Hintergründe zum Cortex-M3. Der Cortex-M3 ist ein ARM-Prozessor. Und zwar in diesem Fall ist es der Nachfolger vom ARM7 TDMI. ARM hatte früher drei verschiedene CPUs. Das war der ARM 7, der populär war, der ARM 9 und der ARM 11. Das ist, die stammen aus der gleichen Familie und zwar vom, das ist die ARM-Architektur Version 5 gewesen. Der ARM 7 war für so, war ursprünglich zwar nicht für Mikrocontroller gedacht, ist dann aber in diesem Bereich sehr populär geworden. Der ARM 9 war schon leistungsstärker als der ARM 7, aber auch komplizierter und das Ganze hat sich dann nochmal gesteigert zum ARM 11, der so die Top-Klasse von ARM-Prozessoren war. ARM hat sich dann entschieden, das Ganze ein bisschen umzuändern, da das mit den Bezeichnungen ziemlich verwirrend war. Und zwar haben die die ARM-Architektur V7 definiert. Und da gibt es dann, die heißen alle Cortex. Und da gibt es dann die Cortex-M-Serie, die R-Serie. Und die A-Serie. Man sieht schon, auch das hier haben sie netterweise so gemacht, dass das wieder ARM ergibt. Die M-Serie ist für Microcontroller. Die R-Serie ist für Realtime. Und die A-Serie ist für Application. Das ist wieder so eine Aufteilung wie hier in drei verschiedene Leistungsbereiche mit unterschiedlichen Ausstattungen. Wir beschäftigen uns heute mit dem M. Da gibt es verschiedene wieder von 0 bis 4, die sich alle so ein bisschen unterscheiden. Wir beschäftigen uns heute hauptsächlich mit dem M3. So. Wie gesagt, der Cortex-M3 ist ist eine ARM-Architektur und benutzt den sogenannten Thumb-2-Befehlssatz. Die älteren aus der ARM-5-Serie, die hatten teilweise auch schon Thumb und konnten umschalten zwischen dem nativen ARM-Instruction-Set und dem Thumb Instruction Set. Mit Thumb konnte man nicht alles machen. Vor allem Interrupt Handler mussten im klassischen ARM Instruction Set geschrieben sein. Und man musste dann halt aufwendig umschalten. Und man hat dann so den klassischen ARM Instruction Set benutzt, wenn es halt, wenn man gerade viel Rechenleistung brauchte und den Thumb hat man benutzt. Wenn es ein bisschen Code-Size optimiert sein sollte. Das war aber ganz schön nervig und ist von der Programmierung her auch nicht so einfach, weil man dann dem C-Compiler sagen muss, was er in welchem Instruction-Set machen muss. Und wenn man dann auch noch Funktionen, die in verschiedenen Instruction-Sets geschrieben sind, untereinander aufruft, ist das etwas wirr. Das hat man geändert bei der Cortex-Serie. Die haben alle Thumb 2. Das ist eine Erweiterung von Thumb. Thumb war klassischerweise nur 16-Bit große Instruktionen. Jetzt gibt es ein paar Instruktionen, die 32-Bit groß sind. Aber man kann alles damit machen. Und darum gibt es keinen klassischen ARM-Instruction-Set mehr. Thumb 2 ist halt auch von der Code-Dichte her bedeutend besser als der klassische ARM-Instruction-Set. und ist auch relativ schnell. Also man konnte auch den Core ein bisschen verkleinern, dadurch, dass man nur noch ein Instruction Set hatte. So, der Cortex M3 besteht halt aus dem, also hat in der CPU den Thumb Instruction Set. Noch kurz zum CPU-Kern. Der hat 16 Register. Wobei einige Register für spezielle Sachen vorbehalten sind. Das heißt, das letzte Register, R15, ist der Program Counter. Das ist eigentlich eine ganz nette Sache. Ja, der ist auch... Ah, der geht besser. Also R15 ist der Program Counter. R14 ist das Linking Register, wenn ich mich richtig erinnere. R13 ist der Stack Pointer. Das sind so wichtige vordefinierte Register. Ist eigentlich ganz nett, weil man dann Jump-Instruktionen und so weiter mit klassischen Additionen, Subtraktionen und so und was machen kann. Kann man natürlich auch viel Unsinn mitbauen. Also zum Beispiel den Program-Counter zu multiplizieren, macht selten Sinn. Genau, wir haben halt unsere 15 Register. Ach ja, ganz wichtig. Das ganze Ding ist 32-Bit. Das heißt, wir haben 32-Bit-Register. Tendenziell kann die Architektur Little oder Big Endian sein. Allerdings sind einige Sachen vordefiniert auf Little Endian. Und die meisten Systeme sind auch Little Endian. Hat sich einfach so durchgesetzt. Genau. So ein paar Features, die in den alten ARMs nicht vorhanden waren, sind jetzt beim Cortex M3 mit drin. Dazu zählt Single Cycle Multiplication. Und eine Divisionseinheit. Die ist nicht Single Cycle, aber immerhin kann damit der ARM mittlerweile dividieren, was lange Zeit ein Problem war. Was auch ganz nett ist, wir haben, ich mache das hier mal weg, damit ich wieder ein bisschen Platz habe. Wir haben eine ganze Reihe integrierter Peripherie mittlerweile, also die standardmäßig mitkommt, weil man einen Cortex M3 hat. Also dazu muss ich vielleicht noch sagen, ARM selber ist ein Fabless-Unternehmen. Das heißt, die bauen keine Chips. Die bauen nur die Masken bzw. das Intellectual Property, also das geistige Eigentum, für diese Chips und definieren die und irgendwelche Chip-Hersteller kaufen das dann ein, um dann diese ARM-Prozessoren zu fertigen. Das war bei ARM eigentlich schon immer so. Ist mit dem Cortex M3 auch nicht anders. Das Interessante ist, dass das Paket, wenn man Cortex M3 kauft, quasi, dass da einiges an Peripherie mit dabei ist, was halt auch ein Vorteil ist, wenn man halt wenn man herstellerübergreifend agieren möchte. Das heißt, die Vorteile von so einer, dass es halt das ARM Fabless ist und die anderen das einkaufen, ist natürlich, dass es Konkurrenzkampf gibt zwischen den einzelnen Herstellern, die diesen Core einkaufen. Die wollen den möglichst günstig machen, aber es gibt halt eine gewisse Kompatibilität zwischen diesen Konkurrenten. Das heißt, man kann ARM oder besonders auch Cortex M3 Code relativ portabel gestalten. Man, normalerweise wird da halt noch Peripherie mit beigepackt, also zum Beispiel die UART oder ADC-Wandler sind nicht in diesem Paket mit drin. Die kommen vom Hersteller selber und die sind damit nicht portabel. Aber der Kern ist portabel, das heißt, man kann den gleichen Compiler benutzen und auch ein bisschen Peripherie. Dazu zählt vor allem der NVIC, die Bugstuff, das Memory-System, also die Memory-Map vor allem, ist halt einheitlich. Wir haben einen Sysstick-Counter, der einheitlich ist. Ich glaube, das Clock-Subsystem ist nicht einheitlich. Guck ich kurz nach. Nee, das Clock-System ist, ist proprietary. Es gibt noch ein paar andere Sachen, aber das sind so die wichtigsten. Also der NVIC, das ist der Nested Vector Interrupt Controller. Das ist eigentlich ein ziemlich geiles Teil. Also bei den alten ARM-Architekturen war das so, dass es halt einen bestimmten Bereich gab im Speicher, wo halt die Instruktionen lagen für da lagen halt wirklich Instruktionen und da wurde dann direkt reingesprungen. Normalerweise lag da ein Jump, weil der folgende Interrupt-Speicherbereich natürlich auch belegt ist. Das heißt, man hatte da meistens Jumps drin irgendwo zu seinem wirklichen Interrupt-Händler. Das ganze System hat so ein paar Nachteile. Also es war nicht wahnsinnig einheitlich. Priorisierung ist schlecht. Und das dauert auch ziemlich lange, bis so ein Interrupt dann auch mal wirklich verarbeitet wird. Daher gibt es den... heute haben wir beim Cortex-M3 halt den NVIC. Der hat auch einen Speicherbereich. Und... da stehen halt die, 2x0 macht keinen Sinn. Da stehen jetzt nur noch die Adressen des Interrupt-Händlers drin. Und das Ding ist sehr da gekoppelt an die CPU. Das heißt, das Ding kann relativ flott dann diesen Vektor in den Program-Counter laden, macht dann dazu noch ein paar Pushs auf den Stack von diversen wichtigen Registern. Das macht er vollautomatisch. Das heißt, wenn das hier die Zeitleiste ist und hier tritt der Interrupt auf, dann macht er eine Zeit lang halt Push. Dann kommt der Interrupt-Händler. Und dann macht er eine Reihe Pops auf den Stack. Also stellt Register wieder her. Die Vektoren können auch priorisiert sein. Das ist auch standardisiert, wie das geht. Es gibt bis zu 256 Prioritätsgruppen. Und innerhalb einer Gruppe unterbrechen die sich nicht. Aber höher prioritäre Interrupts unterbrechen nicht so hoch, welche mit weniger hoher Priorität. Und das Ding hat noch ein geiles Feature, das ist, dass der schnell, in, also wenn dieser Interrupt-Handler läuft und wir generieren einen neuen Interrupt, dann, beziehungsweise einer, der danach behandelt werden soll, dann müsste er wieder diese drei Schritte durchgehen. Das macht aber keinen Sinn. Weil, was wir hier dann wieder vom Stack poppen, würden wir direkt wieder pushen auf den Stack. Das heißt, das Ding ist halt ziemlich clever. Und verbindet die dann einfach. Und führt dann beim Interrupt-Handler direkt hintereinander aus und macht nur einmal dieses Push- und Pop-Zeug. Das gibt schon mal ein bisschen mehr Speed. Vor allem halt bei dem kritischen Bereich der, der Interrupt-Verarbeitung, wo es dann oft wirklich auf die Reaktionszeit ankommt. So, der Debug-Stuff, das ist halt ein bisschen komplizierter, aber das Schöne ist, dass es standardisiert ist. Das heißt, man kann mit relativ guten Standard-Tools da dran. Die Memory Map hat ist halt bei einem 32-Bit-System 4 GB groß. Das ist ein bisschen viel für einen Mikrocontroller. Und ich guck mal gerade, ob ich die Memory Map finde. Da hatte ich ein schönes White Paper gefunden. Genau, hier haben wir die. Ja, ich. Ja, da kann man das jetzt gut sehen. Weil wir haben hier unten unseren Code-Bereich, dann kommt ein bisschen internes RAM, dann kommt Peripherie, dann ist hier ein Gigabyte Bereich für externes RAM, externe Devices haben auch nochmal ein Gigabyte und dann kommt Peripherie, die halt auch standardisiert ist. Also hier sind halt so die Bug-Sachen, eine ROM-Table hier in diesem Peripheriebereich liegt zum Beispiel der NVIC. Der, ach, zum NVIC nochmal kurz. Standardmäßig liegt die Interrupt-Tabelle an. Wo ist der Stift denn hingeworfen? An Adresse 0. Kann man aber umprogrammieren. Dass das im, also, wie wir sehen, ist 0 hier unten Code. Das ist Flash-Bereich. Normalerweise. Und man kann die Adresse umprogrammieren, dann liegt das Ding irgendwo im RAM und man kann halt schön dynamisch Interrupt-Handler einfügen und löschen. Das ist halt eine ganz praktische Sache. Was hier nochmal auffällt, ist diese Bitband-Region und dieses Bitband-Alias. Das ist auch eigentlich eine ganz nette Sache. Und zwar kann man sich ja vorstellen, dass das auf dem Arm ein bisschen doof ist, dann wenn man so ein 32-Bit-Ding hat und kein 8-Bitter, dann da mit einzelnen Bits irgendwas zu speichern, zu verschieben und so ein Kram zu machen. Und dafür gibt es dieses Bitband-Alias und diese Bitband-Region. Das funktioniert eigentlich ganz einfach. Wir haben wenn das hier ein 32-Bit-Wort ist, dann sind das 4 ist jeweils ein Byte. Das ist ein Wort, wie es im Speicher liegt. Und dann, angenommen, das liegt in der Bit-Band-Region, dann gibt es ein Bit-Band-Alias, das ziemlich groß ist. Und jedes Bit daraus, das hier sind dann 8 Bit, und jedes Bit ist gemappt auf ein einzelnes 32-Bit-Wort. Auf das letzte Bit in diesem 32-Bit-Wort. Das heißt, das funktioniert auch ganz analog, man kann da reinschreiben und lesen, und das wird automatisch auf die einzelnen Bits abgebildet. Das heißt, man kann über wortweise Zugriffe direkt Bits lesen, schreiben und so weiter, wenn der Speicherbereich gerade in dieser Bitband Region liegt. Und das ist eine unheimlich praktische Sache. Nee, das macht das Memory Interface. Ja, genau. Stimmt, was noch interessant ist zu der CPU. Das Ding ist nicht genau festgelegt, ob man Harvard oder eine von Neumann Architektur haben möchte. Softwareseitig zeigt sich das Ding immer als von Neumann Architektur, kann aber hardwareseitig als Harvard-Architektur ausgelegt sein. Das heißt, mit getrenntem Bus für Adressen und für Daten und Code. Das beschleunigt dann auch nochmal die Ausführungszeit. Genau, da haben wir Memory Map, SysTick. SysTick ist eigentlich nur ein standardisierter Counter, den man hat. Der wird dann häufig von Echtzeitbetriebssystemen benutzt als Systemzeitgeber, um halt die Zeitscheiben einzuteilen. So. Damit haben wir eigentlich auch alle grundlegenden Sachen, was den Cortex-M3 betrifft. Also dann gibt es dazu noch Fragen erstmal.
Hast du so einen?
Ja, ich wollte ihn jetzt gleich mal rumgeben. Also ich würde jetzt im nächsten Teil ein bisschen was erzählen über die konkreten Produkte, die es gibt. Und wie so die Ausstattungsmerkmale sind und wie das so wo die so liegen in der Landschaft der Mikrocontroller. So, ich gebe den mal rum. Das, ich zeige das mal ganz kurz. Also das große Board hier ist das Cortex-M3 Board mit dem M3 dick drauf. Das kleine hier oben ist das Debug-Interface, inklusive seriell USB-Wandler, womit man dann halt Zugriff bekommt auf die interne serielle Schnittstelle von dem Mikrocontroller. Das DevKit, also in dem Fall handelt es sich um LM3S9B90. Der hat zum Beispiel Integrated USB OTG Host Device, Ethernet, 2 CAN-Schnittstellen und noch einen Haufen anderer Kram, 3 serielle Schnittstellen und sowas. Und der liegt preislich bei irgendwie $11.34. Also ist ziemlich günstig. Nur die CPU. Das Dev-Kit liegt ungefähr bei $100. Also das Interessante an dem Cortex M3 ist, dass ARM damit versucht, oder überhaupt mit der Cortex-M-Serie, so ein bisschen im 8-Bit-Bereich auch wildern zu gehen. Wir hatten da in dem White Paper, war da so eine schöne Prognose. Mal kurz gucken, was wir die finden. Ah, hier haben wir das nochmal mit Tool, mit dem Tailchaining vom NVIC, wie das halt aussieht. Wir sehen da die Push-Pop-Sachen und die Interrupt-Service-Routine. Zwischen den Interrupt-Service-Routinen liegt hier nochmal ein kleiner Bereich, wo er das halt checkt, dass jetzt gerade ein zweiter Interrupt, eine Interrupt-Service-Routine starten soll. Das braucht halt ungefähr 6 Zyklen. Ah, hier haben wir die. Also hier kann man halt so den 8-Bit-Markt sehen und halt vor allem hier den steigenden 32-Bit-Bereich. 16-Bit schwächelt so ein bisschen. 16-Bit ist allgemein auch nicht mehr so populär. Man sagt ja meistens, anstatt einen 16-Bitter zu nehmen, kann man direkt einen 32-Bitter nehmen. Das Interessante an dem Cortex M3 ist halt, dass sie relativ günstig sind. Also wie gesagt, der eine, den ich gerade rumgegeben habe, mit Ethernet-Schnittstelle und allem drum und dran, kostet $11.34. Das ist ziemlich wenig und das ist eigentlich auch das gleiche, was ein ziemlich, also so an der oberen Grenze von den AVRs, was die AVR Mega-Controller kosten. Das heißt, anstatt einem 8-Bit AVR mit relativ mickriger Ausstattung kann man schon einen relativ gut ausgestatteten Cortex M3 kriegen. Also die, um das mal zu vergleichen, so, Stift. Nehmen wir mal ein AVR 644. Der hat 64K Flash und 4K RAM. Der LM3S9B90 hat 256K Flash und 96K RAM.
Wie viele Spannungen braucht der?
Ich glaube, der SB90 braucht nur 3,3 Volt. Ja, die sind auch nicht so kompliziert in der Handhabe. Warum öffnet der meinen Stick nicht? Na egal. Okay. Ja. Ja?
Was? Also zumindest die letzte Teile. Die ist 2010. Die sind in 2010, hat sich das.
Ja, das ist ein etwas älteres, ich weiß nicht genau, wie sich das verhalten hat. auf jeden Fall sind die 32 Bit ja groß im Kommen, 4 Bit ist weiterhin am Sterben. Ja, das ist der spezielle Fall vom MSP 430. Das ist auch der einzige, den ich noch so... Also es gibt halt noch so ein paar klassische 16-Bitter und die sind halt alle am Krächzen. Und bei dem MSP 430, der passt halt vom Schema her bedeutend besser in den 8-Bit-Bereich. Also in den 16-Bit-Bereich, obwohl er ein 16-Bit-Controller ist.
Ja, 16-Bit benutzt er ja nur, um schön kompakten Maschinencode zu kriegen. Macht ja nichts, was ein 8-Bit ja nicht könnte. Ein 16-Bit-Adressraum, der hat ein Fädchen.
An der Seite ist das Zoom.
Ja. Ich wollte jetzt mal kurz. Architectural Overview, da, also der, da sind halt so die wichtigsten Features gelistet. Genau, der, was man noch aufschreiben kann, ist der 644er rennt bei 20 MHz und der hier rennt bei bis zu 80 MHz.
Ist das auch
im, Ja, das läuft mit dem gleichen Takt. Also man kann das, das ist relativ flexibel, man kann da viel einstellen. Der läuft mit den 80 MHz auch ohne externen Oszillator. Das macht der, das kann der mit seinem internen Oszillator schon machen. Und wohingegen man für die 20 MHz beim AVR644 schon einen Quarz braucht und also man muss allerdings beachten, bei dem Cortex-M3 ab also das Flash läuft normal bis 50 MHz und danach macht er so ein paar Tricks und das führt zu Problemen mit der Sprungvorhersage, wenn man den höher betreibt. Also nicht Probleme, die man dann als Programmierer hat, sondern Programmierer, die, Probleme, die das Ding dann intern löst, sodass ab 50 MHz die Performance nicht mehr linear nach oben skaliert. Sondern da gibt es dann halt ein paar Probleme mit der Branch Prediction.
Also würde es Sinn machen, meinen Borg-Interrupt erst mit Flash in RAM zu kopieren und dann daraus zu führen?
Nee. Ich habe das allerdings noch nicht gemessen. Also bei den alten ARMs hat man das gemacht, dass man halt die Daten ins RAM kopiert hat, um dann die Programme schneller laufen zu lassen. Das macht man mit dem Cortex-M3 nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber ich glaube, der interne Harvard-Architektur hat, könnte das zu Problemen führen. Weil der dann nicht seine Standard-Buszyklen machen kann für den Zugriff auf den Code-Bereich. Und du dann Probleme kriegst, wenn du halt dann noch mit Daten arbeitest, dann musst du zwei Zugriffe auf den RAM-Bereich machen, über den Bus-Controller für das RAM, und dann kriegst du wahrscheinlich eher einen Performance-Hit.
Der hat also zwei Datenmuster, einen für Code und einen für Daten.
Ja, das ist intern, also der hier ist intern als Harvard-Architektur ausgelegt. Ja, der hat für den Code-Bereich hat er einen kleinen Prefetch-Buffer. Aber der hat ja internes SRAM und relativ schnelles Flash, also es läuft halt bis 50 MHz, das reicht auch normalerweise. Also wenn man noch mehr Rechenleistung braucht, dann muss man halt eben nach den Cortex-R oder Cortex-A sich umschauen. Die liefern noch mehr Rechenleistung, sind dann allerdings auch etwas komplizierter in der Handhabung und teurer im Einkauf. Ja, ansonsten hat der hier noch so Standard-Features, halt ADCs, Timer, PWM-Module, Watchdog, Realtime-Clock und so einen ganzen und halt den Standard-Kram. Oh, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube nicht, der hat halt PWM. Nee, ich glaube nicht. Also es gibt halt, das ist jetzt einer aus einer Familie rausgepickt, es gibt die auch mit Digital-Analog-Konvertern und so weiter. Also da ist das Spektrum halt ziemlich breit. Also es gibt die von TI, ehemals Luminary Micro. ST bietet welche an. NXP bietet welche an. Was hatten wir denn da noch an Anbietern? Atmel hat mittlerweile welche. Marvel? Nee, Marvel nicht. Marvel macht nur die größeren. Toshiba hat welche, meine ich. Da habe ich auch noch nicht viel geguckt. Also da kann man dann halt mit den, muss man sich auf den Seiten mal umschauen. Ich weiß von den TI und von den NXP, dass die zum Beispiel einen Bootloader mitliefern. Bei den NXP ist es so, dass man das Ding über eine UART bootstrappen kann. Das heißt, man braucht nicht mal ein JTAG-Device, um den zu programmieren. Allerdings, wenn man dann das mit der Programmierung falsch macht, kann es sein, dass man sich ein bisschen ausgeschlossen hat und dann nicht mehr über den Bootloader da rankommt. Aber ich glaube, die haben da auch ein sehr sophisticated Recovery-System. Das ist da noch ein bisschen anders. Also habe ich mich mal selber ausgeschlossen, weil ich den internen Oszillator falsch programmiert habe, was dazu geführt hat, dass sich das Ding samt JTAG-Schnittstelle aufgehangen hat. Und dann musste ich unter Windows irgendein Recovery-Tool und das hat dann irgendwie dreckiges Zeug gemacht und hat den dann wieder hergestellt. Habe ich allerdings die MAC-Adresse für die Ethernet-Schnittstelle bei verloren. Ja, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Also mal kurz. Also es gibt ein sehr nettes E-Book, The Definitive Guide to Cortex-M3. Das ist eigentlich ganz gut. Gibt es mittlerweile in der zweiten Auflage. Ich habe nur die erste Auflage. Und beschreibt halt gut vor allem die generische Programmierung. Ich muss sagen, dass zu den TI das Datasheet etwas dürftig ist. Also die können auch, haben halt auch viele Low-Power-Modi und per Default sind die meisten Peripheriegeräte erstmal abgeschaltet. Dazu zählen auch die GPIOs. Das Wichtige ist aber, dass man nach dem Anschalten ein paar Taktzyklen warten muss. Ich weiß noch nicht genau, wie viele. Aber wenn man das Ding einschaltet und dann sofort auf die Register von der Peripherie schreibt, dann crasht das Ding. Das geht dann in einem...
Bevor man den Watchdog angeschaltet hat?
Nee, das ist... Also es gibt da spezielle Interrupt-Vektoren für Busfault und da springt der dann rein. Ja, ich kann euch mal den... Ich guck mal, ob wir den... ich euch mal ein bisschen Code zeigen kann. Genau, das war... Nee, Track war das, glaube ich. Bei den TI-Sachen kommt auch ein direkten dicke CD-Treiber mit. Die haben allerdings den Nachteil, dass man die nicht zusammen mit GPL-Software verwenden kann. Das ist etwa ein bisschen doof.
Kann man denn die zusammen mit BSD-Software verwenden?
Mit BSD-Software glaube ich ja. Mhm. Aber wehe dir, du baust da irgendwas mit GPL ein, dann ist Ende Gelände. Ja.
Und die kann man jetzt über die Funktionsmaps anspringen.
Ein Windows.
Und kann direkt schon, kannst dir auch den Code in der Lernmühle gerne angucken und kannst den komplett benutzen. Unter anderem ist da auch schon der Evernet-Zeug drin, ein ganzer IP-Stack und sowas. Aber wenn du das GPL machen willst, dann hast du halt Probleme mit der Lizenz.
Das heißt, du hast nicht gleichzeitig GPL-Code und den Code in deinem Cache haben?
Richtig.
Das heißt, das Ding musst du erstmal löschen, bevor du GPL hast.
Da ist ROM drauf und dafür gilt das nicht. Und das ROM kannst du natürlich nicht löschen, sonst wäre es kein ROM. Ja. Also das ist jetzt hier ein bisschen Source-Code aus der UART. Wichtig ist auch noch zu erwähnen, für ARM gibt es den GCC. Das ist sehr wichtig. Da muss man dann allerdings gucken, dass man sich da eine Toolchain baut. Das ist ein bisschen komplizierter. Vor allem, weil es da auch viele Varianten gibt. Und ich selber hatte jetzt letztens mal wieder Probleme, die Toolchain abzudaten. Also es gibt den GCC dafür. Und als Programmiersystem benutzt man häufig OpenOCD, den Open-on-Chip-Debugger. Zusammen mit dem GDB, um halt Software auf den Controller drauf zu flashen. Ich finde jetzt gerade keine Stelle, die so... Mit GPIO? Ja, das ist halt die... die Initialisierung der UART. HWREC benutze ich halt, um auf Hardware-Register zu schreiben oder zu lesen. Das Ding hat halt drei UARTs, deswegen kann man hier über UARTNO die UART auswählen, die man gerade benutzen möchte. Und ja, genau, das kann man auch machen. Dafür
Kann man das nahezu beliebig sagen?
Beliebig nicht, aber du hast ein paar Alternativen, auf welche Pins du welche Peripherie rausführst. Einige Pins sind halt fest, da hat man keine Wahlmöglichkeit, das ist zum Beispiel für die Ethernet-Schnittstelle der Fall. Die liegt halt auf festen Pins, aber ansonsten zum Beispiel die UARTs, da kann man halt zwischen ein paar Setups auswählen, auf welchen Pins man das denn gerne haben möchte. So. Sag die Tic-Tac. Weiß einer, bis wann der Vortrag gehen sollte?
Ich glaube wahrscheinlich wie alle anderen auch.
Ja, ich habe mich darum nicht so viel gekümmert.
Wie geht's? Wann hast du denn angefangen?
14 Uhr ungefähr. Ich war für 13.30 Uhr dran. Ja, ich weiß ja nicht, gibt es denn noch welche Fragen?
Wie siehst du das im Vergleich zu Nischenarchitekturen wie irgendwie einem Propeller-Chip?
Also der Propeller ist ja so ein ganz eigenes Ding.
Yeah.
Man kann mit dem Propeller sehr schön, sehr schnell Sachen machen, aber der ist ja, was die Schnittstellen nach außen hin angeht, sehr eingeschränkt. Und zwar kannst du nach außen hin nur Schnittstellen benutzen, also für die, denen das jetzt nicht so auf die Schnelle sagt. Der Propeller ist ein Mikrocontroller, der quasi 8 Cores hat. die alle parallel laufen, hat dafür aber so gut wie keine Hardware-Schnittstellen. Nur General-Purpose-IO-Schnittstellen. Man kann da ganz schöne Sachen machen, wenn man Schnittstellen hat, die nicht allzu kompliziert sind. Dann kann man die halt eben auf einem dieser 8 Cores das dann in Software machen lassen. Aber den Propeller, das ist halt von so einer kleinen Schmiede, da gibt es irgendwie nur eine Handvoll Varianten, die halt auch keine Peripherie haben. Kann man relativ hoch takten, aber ist mir so ein Spielzeug. Also vor allem ist es sehr aufwendig und so Schnittstellen wie Ethernet oder sowas oder CAN sind darauf nicht so toll zu realisieren. Und es gibt halt keinen C-Compiler dafür, zumindest keinen freien. Nein, der GCC macht keinen Propeller-Code.
Doch, ich glaube, schon haben wir jemanden, der GCC dafür.
Wo?
Scheiße. War noch nicht wirklich in einem benutzbaren Zustand, weil der hat noch manchmal Code erzeugt. Und die GCC, aber der Entwickler war motiviert.
Ja, da ist ein Entwickler, der versucht, den GCC zu portieren. Aber
ja, es ist nichts, was man produktiv benutzen will.
Genau. Also im Prinzip gibt es da keinen Compiler für. Es gibt halt so eine dafür designte Interpretersprache. Aber naja, Propeller ist im Moment noch nicht so wahnsinnig benutzbar. Also vor allem kann der in vielen Bereichen mit einer gut designten 32-Bit-Architektur wie dem Cortex M3 nicht mithalten. Ja.
Wie schnell ist der denn zum Vergleich?
Der Propeller. Ja, der läuft halt bei 80 MHz und die meisten Instruktionen brauchen einen Taktzyklus.
Okay. Also ein Zyklus.
Ja. Also das ist so.
Hat der eine dreistufige Pipeline?
Der hat eine dreistufige Pipeline. Also der hat schon ordentlich Rechenpower für einen Mikrocontroller.
Mhm.
Nein. Gibt's nicht. Also da gibt's dann die größeren, die haben halt, die dann Fließkomma, also die R-Serie und die A-Serie, die haben dann Fließkomma-Einheiten bzw. SIMD-Einheiten, mit denen man dann auch, wenn es mal ein bisschen mehr Rechenleistung sein darf. Ist es eigentlich normal, dass Mikrocontroller keine FPU haben?
Ja, war mein erster Kontroller.
Also das ist etwas ungewöhnlich, wenn die welche haben. Braucht man meistens auch nicht. Sonst noch irgendwas, was ihr gerne hören würdet? Ja, FreeRTOS ist halt ziemlich beliebt mit seinen anderen Varianten auch. Ich glaube, es gibt ein paar kommerzielle. Weiß ich gar nicht, auf jeden Fall. Also es gibt den mit einer relativ kompakten MPU, aber so ein Myce-Linux ist natürlich irgendwie auch, wenn man 96 Kilobyte SRAM ist viel für einen Mikrocontroller, aber relativ wenig, wenn man Myce Linux darauf laufen lassen will.
Das hat ja ein Lehrermarkt.
Ja, aber meistens will man Myce Linux auch nicht auf einem Mikrocontroller laufen haben. Also, es gibt da ein paar, vor allem auch kommerzielle, und FreeRTOS ist somit das beliebteste, was auch frei verfügbar ist. Und da gibt es dann halt auch die kommerzielleren Varianten mit Open, AirTOS und was gab es da noch? Safe AirTOS, die man halt auch dann mehr oder weniger kaufen kann.
Wie sind das dann auch? Also du hast vorhin gesagt, die A- und R-Varianten sind teurer. Wie viel? Also ungefähr, ist das 10 Euro mehr, ist das weniger, ist das noch mehr?
Ich weiß, die A-Variante, die kostet, glaube ich, schon gerne mal so $35 oder sowas. Oder auch mehr.
Also 20 Dollar mehr.
Ja, ja, das ist...
Aber dafür hast du ja noch...
Also es gibt nach unten hin... Die sind dann allerdings auch komplexer von der Programmierung her. Die haben dann nicht unbedingt mehr so schöne lötbare Gehäuse.
Was ist für dich schön lötbar?
Ich
kann
gleich mal einen Kontakt
drauf. Ja.
Nein.
Für mich ist schön lötbar, was ich dem Suschmann geben kann und der sagt, das löte ich dir. Das ist für mich schön lötbar. Nein. Das ist auch besser so.
Da liegt mal noch eine Frage. Du hast, wenn ihr irgendwelche Projekte an, wo die direkt auf Cortex und 3 aufsetzen, also gibt es deinen eigenen Experimenten versuchen, Source Design, irgendwelche Sachen, die offen im Netz verfügbar sind, wo man sich Anregungen geben kann?
Ja, es gibt im Mikrocontroller-Net gibt es einiges. Also dann irgendwelche Uhren, also so Wecker, die dann mit dem Cortex-M laufen oder MP3-Player, die damit laufen. Sowas gibt es. Also das findet man viel im Mikrocontroller-Net.
Gibt es auf Cortex-M3 mit 2x Ethernet? Oder müsste man den zweiten dann über SPI?
Ich glaube nicht, dass es den mit 2x Ethernet gibt. Kommt auch, also mir fällt gerade nicht viel ein, wofür man das haben möchte. Also dann, wenn man halt dick irgendwas mit Ethernet machen möchte, dann ist so ein Mikrocontroller vielleicht nicht die ideale Plattform dafür. Also auch wenn der ein 1000er Interface hat, irgendwie 100 Mbit da rauszukloppen, ist schon eine Herausforderung für so einen Mikrocontroller. Also vor allem noch so irgendwie sinnvolle Daten. Und dass man dann eine zweite Ethernet-Schnittstelle braucht, ist dann eher ungewöhnlich. Da willst du ja dann irgendwie sowas wie eine Firewall oder eine Bridge oder sonst was bauen.
Eine Bridge ist ja noch trivial.
Ja, aber dafür ist also ist der Cortex-M3 nicht gedacht.
Was würdest du denn sagen, wofür ist der konkret gedacht?
Den kann man, also es gibt zum Beispiel, also den Cortex-M0 zum Beispiel, den versucht man jetzt auf Smartcards zu bringen. Den Cortex-M3 kannst du in kleineren Spielekonsolen, in eigentlich alles, wo du einen größeren 8-Bitter auch verbauen würdest. Eine Hausautomatisierung, Beleuchtungssachen. Ich weiß nicht, wie es mit der Zertifizierung für Automotive aussieht, aber also da, wo man eigentlich auch einen größeren 8-Bitter einsetzen würde, kann man schon anfangen, den Cortex-M3 einzusetzen.
Ich dachte gerade M0 oder M3, aber kann der M0 überhaupt noch den 32-Bit-ARM-Code aus?
Ja, der ist code-kompatibel. Also nicht von der Hardware. Also die Hardware-Peripherie ist weiter abgespeckt, aber prinzipiell ist das auch noch ein 32-Bit-System.
Nein. Ich meine, die können ja nur noch Thumb ausführen oder kann der auch normal?
Die können alle nur noch Thumb 2.
So.
Der Standard-ARM-Instruction-Set, ich glaube, den gibt es auch nicht mehr bei der R- und bei der A-Serie. Die machen alle nur noch Thumb 2. Das ist ja 32, das sind nur 16-Bit-Instruktionen. Ja, das gibt's ja auch bei Thumb 2. Thumb 2 ist ein Mixed Instruction Set. Der hat 16-Bit-Instruktionslänge und 32-Bit-Instruktionslänge.
Weißt du, dass ich mal für jemanden, der auf dem Cortex A8 was geschrieben hat, dass er gesagt hat, und der konnte Bedingungscodes vor ADC Addition, Subtraktion, Multiplikation, alles mögliche schreiben.
Ja, macht der ja auch. Also der, das kann der Thumb auch. Der kann das allerdings nicht beliebig lang. Der kann das Conditional Execution kann der, glaube ich, für 4 Instruktionen machen. Und du benutzt dann if-then-Konstrukt im Assembler.
Das heißt, es wird ein Sprung raus?
Nein. Der skippt dann die Instruktion. Also die sind dann schon ziemlich mächtig. So. Ja, ich glaube, das war's dann auch, wenn es keine weiteren Fragen gibt. Dann gebe ich Siro mal sein Device wieder.